Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen Freitagmorgen wünscht Ihnen Christian Röther. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Was bedeuten die Kalifatsdemos, wie zuletzt in Hamburg, für religiöse Minderheiten in Deutschland? Dazu hören Sie gleich ein Interview. Danach geht es einmal mehr um die Kirchen und die AfD. Immer mehr Bistümer und Landeskirchen in Deutschland wollen verhindern, dass AfD-Leute Kirchenämter ausüben. In Brandenburg gibt es dafür jetzt Zustimmung, aber auch Ärger. Am vergangenen Wochenende haben über 1000 Menschen an einer islamistischen Demonstration teilgenommen in Hamburg. Das sorgt nach wie vor für Entsetzen, auch weil die Demo offen ein Kalifat gefordert hat, also einen traditionellen islamistischen Staat, wie es ihn schon lange nirgendwo auf der Welt mehr gibt. Ähnliche Demos gab es vor einigen Monaten auch in Berlin und Essen. Die versetzen die Politik und die Gesellschaft in Aufruhr. Diese islamistische Agitation im öffentlichen Raum, die ist nicht zuletzt aber auch eine Gefahr für religiöse Minderheiten, vor allem für Minderheiten, die schon lange im Fokus des Islamismus stehen, wie etwa AlevitInnen oder JesidInnen. Darauf hat der Musiker Taifun Gutstadt hingewiesen. Taifun Gutstadt ist auch Religionssoziologe und Autor und er arbeitet an Berliner Schulen in der Jugendarbeit. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Gefahren denn konkret von islamistischen Gruppen und ihren Demonstrationen ausgehen für religiöse Minderheiten.
Vor allem, glaube ich, ist der traumatisierende oder retraumatisierende Effekt für viele Gruppen wichtig. Es gibt Leute, die wurden unter ähnlichen Rufen und Flaggen vergewaltigt, massakriert, ihre Dörfer zerstört, ihre Familien quasi ausgerottet. Und das dann auf der Straße zu sehen, so einer Gruppe zu begegnen, ist sicher für viele Angehörige von betroffenen Minderheiten äußerst, ja, kann Panikattacken hervorrufen, kann einfach Angstzustände, dass man sich einfach nicht sicher fühlt auf der Straße, dass man vielleicht deshalb weniger rausgehen will, ähnliches. Das ist das eine. Dann zumindest offen erkennbare andere religiöse Minderheiten, auch des Nahen Ostens, AlevitInnen, JesidInnen, JüdInnen, ChristInnen, sind oft Opfer von direkten Attacken aus diesem Milieu, also auch auf offener Straße oder einfach genozidalen Drohungen auch.
Die Flaggen, die Sie erwähnt haben, schwarze Flaggen mit arabischen Schriftzügen, wie sie eben so ähnlich auch islamistische Terrororganisationen verwenden, wie etwa der Islamistische Staat oder die Taliban. Sie haben auch dazu aufgerufen, religiöse Minderheiten im Angesicht dieser islamistischen Bedrohung zu unterstützen. Wie genau kann das aussehen?
Also vor allem die Belangen und Stimmen dieser Gruppen erstmal zu zentrieren, denen zuzuhören, aber auch das ernst zu nehmen, wenn die sagen, davon fühle ich mich bedroht, das dann nicht klein zu reden. Das meine ich in diesem Kontext. Der Verweis auf die Gefahr von Islamisten birgt zumindest in Deutschland auch immer die Gefahr von einem rechtspopulistischen Moment. Das sehe ich auch total. Das heißt aber nicht, dass diese Gefahr nicht existent ist. Also es ist ein dünner Grat, auf dem man sich da bewegt, was man wie ausdrücken sollte und wo man sich wie ausdrücken sollte. Das sehe ich auch ganz klar. Aber es gibt dann auch Stimmen, die halten das einfach für überzogen, den Verweis auf die Gefahr, die von Islamisten ausgeht. Und da halte ich es für unbedingt angebracht, erstmal den Betroffenen zuzuhören und zu sehen, okay, so zumindest fühlt es sich so an, wenn man da sieht, da sind 1000 Leute oder auch vergangenes Jahr 3500 Leute, die ganz offen dieser Ideologie frönen, dass man da einfach mal merkt, okay, das ist wirklich, ist eine ganz reale, akute Gefahr. Vielleicht nicht für den Durchschnittsbürger in Deutschland, aber für viele Gruppen, die seit Jahrzehnten oder auch schon seit Jahrhunderten vielleicht unter Gewalt von muslimischen Machthabern leiden, wie den Jesidinnen oder Armenierinnen, ist das eine ganz akute Bedrohungslage.
Diese 3500 Personen, die Sie eben genannt haben, das war bei der Demonstration in Essen im vergangenen Herbst, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau.
Sie haben gesagt, für die allgemeine Bevölkerung ist es keine Gefahr oder keine so große Gefahr. Wie ist es mit der allgemeinen muslimischen Bevölkerung? Also bisher haben Sie nur auf Minderheiten hingewiesen, die oft in islamisch geprägten Gesellschaften ihre Ursprünge haben. Was ist mit dem islamischen Mainstream, nenne ich es jetzt mal, der eben diese Forderungen nach einem Kalifat und so weiter nicht teilt?
Ich möchte kurz auf eine Sache eingehen. Natürlich betreffen islamistische Terrorattacken, die in Europa auch hunderte Opfer teilweise gefordert haben, die betreffen natürlich alle. Das möchte ich auch überhaupt nicht kleinreden. Die finden in Restaurants statt, in Bars, in Konzertsälen, in Einkaufspassagen, auf Plätzen. Das ist natürlich auch eine Gefahr für alle. Wenn ich meine, also es wird halt so getan, als stünde Deutschland kurz davor, vor einer islamistischen Machtübernahme. Das meine ich. Das halte ich nicht für eine Gefahr, die konkret von diesem Milieu ausgeht. Dafür ist es einfach zu klein. Und zu Ihrer Frage der Gefahr für sozusagen den muslimischen Mainstream in Deutschland, das hängt ein bisschen davon ab, wie man sich positioniert. Diese Gruppen haben ein radikales Verständnis von Religion und sind dementsprechend auch sehr sektiererisch. Das bedeutet auch, dass eine Abweichung von ihrem Islamverständnis sehr schnell mit Hass und Gewalt begegnet werden kann. Und vor allem, es gibt ein paar Personen aus dem muslimischen Spektrum, inklusive meiner selbst, die sich auch öffentlich zu diesen Sachen äußern und die schnell auch ins Fadenkreuz dieser Bewegung kommen können.
Das heißt, Sie machen die Erfahrung, dass es gefährlich oder zumindest unangenehm werden kann, wenn man sich kritisch zu diesen islamistischen Gruppierungen positioniert öffentlich?
Ja, also ich persönlich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich möchte auch nicht mich selbst da so in den Mittelpunkt davon stellen, aber von anderen Personen, die regelmäßig dazu arbeiten, die sehr öffentlich dazu arbeiten, auf diese Gruppen hinweisen, die teilweise immer wieder auch in den öffentlichen Formaten oder in den sozialen Medien auch zur Rede stellen, auch deren Beiträge teilweise kommentieren, also auch den direkten Austausch suchen, auch wahrscheinlich um die Zielgruppe dieser Gruppen zu erreichen und zu sagen, hey, ne, das ist ein radikales Verständnis, das ist ein faschistisches Verständnis von Religion. Und da sieht man wirklich, dass da Morddrohungen, dass diese Leute teilweise unter Polizeischutz leben müssen, dass denen gezeigt wird, okay, wir wissen, wo du wohnst. Ja, dass da eine direkte Bedrohung, dass da wirklich mit Gewalt gedroht wird. Die auch, also wenn man sich die Protagonisten anschaut, auch ernst zu nehmen sind, diese Drohungen.
Sie selber sind auch in der Jugendarbeit tätig in Berlin, arbeiten mit Schülerinnen und Schülern. Welche Rolle spielen bei Jugendlichen solche Kalifatsdemos? Gibt es Zustimmung, gibt es Ablehnung, gibt es Ängste?
Ich denke, hier spielen sehr viele Sachen zusammen. Zum einen dient es meiner Meinung nach vielen Jugendlichen einfach auch so als, was vielleicht vor 30 Jahren es war, sich als Punk zu geben und eine auffällige Frisur zu haben, ist jetzt teilweise für Jugendliche, gerade aus dem muslimischen Spektrum, aber nicht nur, so ein sehr radikales Islamverständnis nach außen hin gepredigt. Dann ist man in der Schule irgendwie auch, ne, zeigt, dass man anders ist, zeigt, dass man einen Scheiß auf die Gesellschaft gibt, wenn ich das mal sagen darf, wie viele Jugendliche das ja tun. Das spielt zusammen mit echten Rassismuserfahrungen. Antimuslimischer Rassismus ist eine sehr traurige Realität in Deutschland. Und hier greifen dann diese verschiedenen Gruppierungen an, die dann auch eine gewisse, sag mal, Überheblichkeit auch rechtfertigen. Guck mal, ich weiß es besser, ich habe den richtigen Pfad gefunden und kann dich jetzt auch zurechtweisen. Und das ist zum Beispiel was, wo dann auch andere Muslime, die damit überhaupt nichts zu tun haben, betroffen sind, denen dann reingeredet wird, du bist nicht muslimisch genug, ne? Du kleidest dich nicht richtig, du verhältst dich nicht richtig, du fastest nicht genug, du betest nicht genug. Wo auch dann teilweise das bis hin zu Gewalt führen kann. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie aufbauschen, aber es gibt Vorfälle, wo auch dann quasi körperliche Gewalt eingesetzt wird, um andere Muslime dazu zu zwingen, auf den richtigen Weg zu kommen. Da spielt natürlich auch ein gewisses Mackertum dann auch mit rein, das auch in der Jugend typisch ist. Also es ist nicht jetzt nichts, was nur im muslimischen Spektrum passiert, aber hier treffen dann mit diesen YouTube-Predigern und diesem sehr modernen, radikalen, islamistischen Verständnis, da kommen dann sehr viele Sachen zusammen.
In der Jugendarbeit versuchen Sie vermutlich dem etwas entgegenzusetzen. Welche Erfahrungen machen Sie da? Was funktioniert gut?
Auch zunächst einmal zuhören, also immer, wenn man Menschen erreichen will, mit Menschen reden will, Menschen zuhören, denen sagen, okay, du hast eine Meinung, ich habe auch eine Meinung und ich kann dir zuhören und du hörst mir dann hoffentlich auch zu. Und zum Beispiel nicht sagen, ja, das ist einfach falsch und du bist jetzt hier in Deutschland. Das also ist zum Beispiel eine Herangehensweise, die oft probiert wird. Sondern eher sagt, okay, wozu führt denn das, wovon du da sprichst? Möchtest du denn so behandelt werden, wie du andere behandelst? Lass uns doch mal ein paar Beispiele durchgehen, wo du vielleicht selber diskriminiert wurdest oder wo Menschen aufgrund ihres muslimischen Aussehens, aufgrund ihres Kopftuchs, aufgrund ihres Barts, diskriminiert oder sogar attackiert wurden. Wie findest du denn sowas? Ah, das findest du wahrscheinlich falsch. Ist das nicht ähnlich wie das, was du tust? Oder einfach mal durchspielen, okay, was bedeutet das, wenn du zum Beispiel so viel Gewalt anwendest? Ist das wirklich dann zum Beispiel, wenn wir jetzt auf einer theologischen Ebene reden, ist das wirklich was, was Gott sich von dir wünscht? Also wer bist du denn, dass du darüber richtest? Können wir mal auf einer theologisch-philosophischen Ebene darüber diskutieren, warum du denkst, dass du jetzt das echte Wissen Gottes hast? Da kann man viele Leute auch auf traditionelle muslimische Diskurse ein bisschen zurückholen, wo ganz klar gesagt wird, kein Mensch kann über den anderen richten.
Das sagt der Religionssoziologe, Autor und Musiker Taifun Gutstadt. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Und morgen soll es in Hamburg übrigens eine Demonstration gegen Islamismus geben. Hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk haben wir in den vergangenen Wochen schon mehrfach darüber berichtet, dass die Kirchen in Deutschland sich wehren gegen die AfD. Sie rufen dazu auf, die Partei nicht zu wählen, und sie wollen auch nicht, dass AfD-Mitglieder oder Funktionäre in der Kirche Ämter bekleiden. Da stellt sich allerdings die Frage, wie lässt sich das rechtlich durchsetzen? Das wird jetzt auch in Brandenburg diskutiert. Da wird im September ein neuer Landtag gewählt und die AfD wird dort vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Die evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, die hat jetzt beschlossen, wer Mitglied in der AfD ist, darf kein Kirchenamt mehr übernehmen. Die AfD ist sauer und fordert, die Kirchensteuer abzuschaffen, berichtet gleich unsere Landeskorrespondentin Brandenburg Christoph Richter. Aber an der Kirchenbasis stößt der Vorstoß offenbar auf Zustimmung.
Nee, die passen nicht zur Kirche. Ganz im Gegenteil.
Dagmar Kuck aus dem 200-Seelendorf Melzow will keine AfD-Mitglieder in ihrem Gemeindekirchenrat oder als Pfarrer in der uckermärkischen Gemeinde Potzlow-Lindenhagen haben. Die Kirchengemeinde besteht aus 16 Dörfern und liegt rund 100 Kilometer nordöstlich von Berlin. Ähnlich sieht es Altenpflegerin Diana Arndt.
Also ich könnte mir das doch schwerlich vorstellen, wenn jemand von der AfD von der Kanzel predigt.
Aber je länger man sich mit den Menschen unterhält, umso deutlicher wird, so ganz eindeutig ist es wieder nicht. Andreas Arndt, der Ehemann von Diana Arndt, leitet den Posaunenchor.
Der ist ein schwieriges Kapitel.
Er kritisiert, dass man AfD-Mitglieder nicht so einfach ausschließen könne. Das vertiefe die gesellschaftliche Polarisierung. Wenn sie in Kirchenämtern konstruktiv mitarbeiten würden, könne sich Steinmetz Andreas Arndt eine Mitarbeit von AfD-Mitgliedern durchaus vorstellen. Also, wiederholt Arndt, wenn AfD-Leute
was beitragen können zu der Sache, dann denke ich, sollten sie auch in irgendeiner Form da beteiligt werden.
Man kenne sich im Dorf, von daher sei ein Ausschluss von AfD-Mitgliedern von Kirchenämtern gerade auf dem Land eine schwierige Angelegenheit, ergänzt Andreas Arndt. Für die Kirchenleitung der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche dagegen ist die Sache klar. Auf der Frühjahrstagung der Synode hat man einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, wonach AfD-Mitglieder kein kirchliches Amt in der Landeskirche übernehmen dürfen. Gemeint ist damit etwa die Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat und gilt auch für ehrenamtliche Leiterinnen oder Leiter von Jugendgruppen. Basis dieses Beschlusses die Programmatik der AfD, die in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Sie strebe ein ethnisch homogenes Deutschland an. Einzelne fordern die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Wenn dann über die Volkszugehörigkeit und anderes geredet wird, dann wird hier ganz offenkundig, auch unter den Stichworten Remigration, die weit, weit über alles bisher Denkbare hinausführen soll, Menschen ihre Menschenwürde abgesprochen.
Das sei mit dem Evangelium nicht vereinbar, betont Christian Stäblein. Er ist der Bischof und damit der geistliche Leiter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
Wir beziehen da klar Haltung, wo durch Kandidatur oder sichtbar aktive Mitgliedschaft das Evangelium in Frage gestellt bzw. dementiert wird.
Eine Abfrage nach AfD-Mitgliedschaft werde es nicht geben. Das Kirchenamt werde jedoch beendet, sobald bekannt werde, dass eine AfD-Mitgliedschaft vorliege, betont Stäblein. Aber keiner werde vom Gottesdienst oder der Seelsorge ausgeschlossen. Jetzt arbeitet man an Handreichungen und der Änderung des Kirchengesetzes. Katholik Hans-Christoph Berndt, der AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremisten einstuft, nennt das Vorgehen der brandenburgischen evangelischen Landeskirche eine Verdammung von AfD-Mitgliedern.
Die Kirche im Land, die Amtskirche, marschiert im Gleichschritt mit den Staatsparteien, mit dem Verfassungsschutz, mit der antinationalen Front der Bundesrepublik Deutschland. Eine Kirche, die sich als Nichtregierungsorganisation versteht, wie es ja unsere Amtskirchen zunehmend tun, die verfehlt ihre Aufgabe.
Die Freikirchen nennt Berndt im Gegenzug als Beispiel gelebten Christseins und erinnert an die Pandemie. Die Freikirchen hätten aus Angst vor dem Virus eben nicht die Kirchentüren verschlossen. Ganz im Gegenteil, sie seien gemeinsam mit Corona-Spaziergängern auf die Straße gegangen.
Vielleicht würde es helfen, wenn die Amtskirchen in Deutschland keine Hilfe durch den Staat mehr bekommen würden bei der Einziehung der Kirchensteuer. Vielleicht würde sie das unter einen Druck setzen, der heilsam ist und zu der einen oder anderen Besinnung führen könnte.
Die Brandenburger AfD verstoße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So hat es diese Woche der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller bei der Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichts nochmal unterstrichen.
Von besonderem Gewicht ist hierbei, dass stark ausgeprägte völkisch-nationalistische Lager in Verbindung mit einer ethnisch-homogenen Deutschlandvision. Sie wollen die Gesellschaft mit ihrer rechtsextremistischen Ideologie beeinflussen, durchdringen und schließlich fundamental antidemokratisch umgestalten.
Erst kürzlich hat der frühere Fleischer und das ehemalige SED-Mitglied Peter Drenzke, jetzt AfD-Landtagsabgeordneter im Brandenburger Landtag, im Rahmen einer Debatte um die Bezahlkarte für Flüchtlinge die CDU volksverhetzend angegriffen und von Geflüchteten als, Zitat, Abschaum gesprochen.
Es war doch Ihre Partei, die die Politik der offenen Grenzen verfolgt hat und damit den Abschaum dieser Welt aus IS, Taliban und Hamas ins Land gespült hat.
Für Christian Stäblein, den Bischof der Brandenburgischen Landeskirche, ein eindeutiger Beleg, warum AfD-Mitglieder in Kirchenämtern nichts zu suchen hätten.
Wir dürfen nicht denen, die mit lauten, hetzerischen, menschenfeindlichen Parolen hier nach vorne preschen, die Straße und das Feld überlassen.
Zurück in die Uckermark. Dort ist man sich an der Basis in breiten Teilen mit der Kirchenspitze einig. Auch die Uckermärker Pfarrerin Katja Schmiedeke-Lenz unterstützt die Entscheidung, dass AfD-Mitglieder von Kirchenämtern ausgeschlossen werden sollen.
Ich finde es richtig und ich finde es schon stark und beeindruckend, dass die Landeskirche solch einen Beschluss gefasst hat.
Bei der Diakonie, dem Evangelischen Sozialverband, geht man noch ein Stück weiter. Dort will man nicht nur AfD-Mitglieder, sondern auch AfD-Wähler nicht dulden. Das hat Anfang der Woche Diakoniepräsident Rüdiger Schuch deutlich gemacht. Das menschenfeindliche Weltbild der AfD, so heißt es, sei mit dem christlichen Menschenbild als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei der Diakonie unvereinbar.
Kirchen kontra AfD aus Brandenburg war das. Christoph Richter. Florian, bitte kommen. So beginnen Funksprüche bei der Feuerwehr. Und dieser Florian, das ist Florian von Lorch, besser bekannt als der heilige Florian, ein christlicher Märtyrer. Am 4. Mai im Jahr 304 ist er gestorben, also morgen vor 1720 Jahren. Später wurde er dann zum Schutzpatron unter anderem der Feuerwehr. Warum, das erklärt Ihnen gleich Andrea Braun. Sie war in St. Florian bei Linz in Österreich. Dort ganz in der Nähe kam dieser Florian nämlich einst ums Leben.
Alljährlich Anfang Mai polieren Feuerwehrleute in aller Welt ihre Helme und Einsatzwagen, fegen das Spritzenhaus und laden die Bevölkerung ein, ihre Wachen zu besuchen und mit ihnen ein Fest zu feiern. Das Floriansfest. Denn am 4. Mai des Jahres 304 starb Florian von Lorch, pensionierter Beamter des römischen Statthalters Aquilinus, in der Nähe von Linz den Märtyrertod. Mit der Feuerwehr hatte das zunächst allerdings gar nichts zu tun. Johann Holzinger, Propst des Augustinerchorherrenstifts St. Florian bei Linz.
Der heilige Florian war erster Beamter der römischen Provinz Ufernoricum. Er war Christ und hat von den Folterungen der 40 Christen von Lorch gehört und hat sich dann von seinem Pensionssitz St. Pölten auf den Weg gemacht, um ihnen beizustehen und dem Statthalter zu sagen, dass das nicht geht, was er mit den Christen tut.
Doch Aquilinus ließ sich nicht erweichen, sondern seinen ehemaligen Mitarbeiter ebenfalls festnehmen und foltern, auf dass er dem Christentum abschwöre und dem römischen Kaiser huldige. Und weil Florian sich weigerte, warfen ihn die Römer mit einem Mühlstein um den Hals bei Lorch in den Fluss Enns, wo er ertrank. Eine Frau fand seinen Leichnam und begrub ihn auf ihrem Landgut, und bald entstand über seinem Grab eine kleine Kapelle, die von Pilgern besucht wurde. Im 8. Jahrhundert errichtete man an dieser Stelle dann ein erstes Kloster, aus dem vor knapp 1000 Jahren das Augustiner-Chorherrenstift St. Florian hervorging. Das ist die Florianslegende, die bei vielen Menschen heute die Frage aufwirft, was um Himmels Willen diesen Mann dazu trieb, sich quasi freiwillig ermorden zu lassen.
Hier gilt das Jesuswort: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Florianus wusste, dass zu einem Christen dazugehören Bekennermut, zu etwas zu stehen, was man übernommen hat, Solidarität, der Einsatz für den Nächsten, und Zivilcourage, zur rechten oder auch unrechten Zeit den Mund aufzumachen.
Dass Florian heute als Schutzpatron gegen Feuer gilt, ergab sich erst im 15. Jahrhundert. Wohl, weil er oft mit einem Wassereimer in der Hand dargestellt wurde. Ein anderer Grund dürften aber auch die von Propst Johannes erwähnten Charaktereigenschaften gewesen sein, die man aus der Florianslegende herauslas. Und die Feuerwehrleute ebenfalls benötigen, wenn sie sich in brennende Häuser wagen.
Sie wissen, wenn Sie vorher, bevor Sie vom Feuerwehrhaus wegfahren, den heiligen Florian am Fresko an der Außenwand des Feuerwehrhauses sehen, dass Sie nicht alleine gehen, dass Sie beschützt sind.
So ist dieser Heilige für Feuerwehrleute bis heute bedeutsam, obwohl sie im Alltag ja genauso durchschnittlich gläubig oder säkular sein dürften wie der Rest der Bevölkerung. Und Feuerwehren aller Länder starten bis heute meist mit einem Gottesdienst ins Feuerwehrfest. Auch in St. Florian beginnt der 4. Mai mit einem Pontifikalamt, zelebriert vom Propst, der gleichzeitig Feuerwehrkurat des Bezirks ist.
Das ist schon ein großer Tag, religiös wie auch emotional, wie auch geschichtlich. Und da kommen von ganz Oberösterreich die ganzen Augustinerchorherren, gehen gemeinsam in die Kirche ein. Das ist ja für Leute, die jetzt nicht religiös sind, ein super schöner Moment. Es hat unser eigenes Flair.
Erzählt Viktoria, eine junge Frau aus St. Florian.
Da muss man jedes Jahr hingehen, man muss gesehen werden, man muss zwei Runden gehen. In ganz St. Florian sind die Standl und dann natürlich das Treffen bei der Feuerwehr unten. Also wirklich, dieser Wahnsinn.
Auch für die Chorherren gehört eine Runde über den Rummel dazu, wie für die Gäste von außerhalb. Und wenn manche davon nur für das abendliche Konzert zum Florianstag ins Stift kommen, findet Propst Johannes das auch nicht schlimm.
Dem Erleben hier kann sich niemand entziehen. Und aus welchem Grund einer kommt, das ist uns nicht so wichtig. Hauptsache, die Leute kommen. Und wenn das Erleben hier gut ist oder auch Begegnungen mit uns einem, dann ist uns das nur recht, wenn das gelingt.
Auch mancher Pilger ist unter den Besuchern. Und tatsächlich gibt es im Stift zwar ein Grab, aber Reliquien des Heiligen sind da heute nicht mehr zu finden. Nicht einmal der Mühlstein in der Krypta ist original. Aber wie meinte beim letzten Floriansfest der kürzlich verstorbene Chorherr Ferdinand Reisinger?
Wir haben die Tradition von 1700 Jahren Verehrung an der ersten Begräbnisstätte. Ein leeres Grab hat es sonst auch schon einmal wo gegeben. Und wir haben nicht die Reliquien, wir haben die Power, die hinter dem Florian steckt.
Die Power, die hinter dem Florian steht, die gibt es angeblich in St. Florian bei Linz. Auch morgen, am 4. Mai, wird dort wieder das Floriansfest gefeiert. Der Beitrag dazu kam von Andrea Braun. Nach den Nachrichten gibt es hier im Deutschlandfunk die Lebenszeit mit Petra Enzminger. Es geht dann um das Thema Abgrenzen und Loslassen. Wie gelingt eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung? Das war Tag für Tag, Redaktion Luisa Mayer, im Studio Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.
Thank you. Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.